NDR Info. Das Forum.
Politik zur nachhaltigen Entwicklung. Das heißt, in der Wirtschaft, in der Gesellschaft, bei jedem Einzelnen übrigens auch, denn das Einzelne ist auch politisch, dafür zu sorgen, dass man den Blick auf die lange Überlebensfähigkeit dieses Planeten richtet.
Wir haben nur eine Erde. Angesichts der spürbaren Klimaveränderung, angesichts von ausgetrockneten Böden und großen Überschwemmungen, knapper Rohstoffe einerseits und einer Plastikschwemme in den Meeren andererseits, wird immer mehr Menschen bewusst, wir müssen darauf achten, dass auch künftige Generationen gut auf dieser Erde leben können. Weniger Plastiktüten, mehr Ökostrom, E-Autos. Umweltbewusstes Verhalten ist mittlerweile vielen Verbrauchern wichtig. Aber bringt das wirklich etwas für die Umwelt? Michael Latz und Claudia Plass haben recherchiert.
Salat wächst eigentlich, sag ich mal, fast immer gut. Er wird bei uns ausgesät, dann ist er 4 Wochen in der Kinderstube, dann wird er ausgepflanzt und dann wird er 4 Wochen, verbleibt er jetzt im Sommer im Boden, dann ist er schon fertig.
Bettina Holst ist Gemüsemeisterin auf dem Biolandbetrieb Gut Wulksfelde in Schleswig-Holstein. In langen Reihen ragen stattliche Salatköpfe aus dem Boden, erntefrisch zum Verkauf im hofeigenen Laden und an Marktständen in der Region. Während die Salate wachsen, wird der Boden immer wieder gehackt, erklärt Bettina Holst. Das bedeutet viel Handarbeit. Pestizide kommen auf dem Betrieb nicht zum Einsatz. Als Dünger für den Boden dienen Grünpflanzen, zum Beispiel Kleegras. Die bereiten den Boden für die Salate vor.
Da werden Pflanzen angepflanzt, Pflanzen, die den Boden auflockern nach unten mit ihren Wurzeln, Pflanzen, die Stickstoff sammeln und anreichern. Also da gibt es verschiedenste Pflanzen, die dem Boden gut tun. Und die werden einfach im Vorfeld einmal für entweder ein halbes Jahr oder vielleicht sogar für ein ganzes Jahr in den Boden gesät. Der ruht sich dadurch aus, erholt sich und später wird das gepflügt.
Keine chemischen Pestizide, dafür Fruchtfolgen und kurze Transportwege zum Kunden. Regionales und saisonales Biogemüse ist ein gutes Beispiel für nachhaltige Landwirtschaft. Was aber ist mit Bio-Avocados aus Übersee? Vor allem, wenn die Waren mit dem Flugzeug transportiert werden, verschlechtert sich die Klimabilanz bei konventionellen und bei Bioprodukten. Gerold Rahmann leitet das Thünen-Institut für ökologischen Landbau in Trenthorst in Schleswig-Holstein. Das Institut berät die Bundesregierung in Fragen des Ökolandbaus.
Beim Klimaschutz, da muss man schon die große Frage stellen. Das kann so oder so sein. Das kann sein, dass wir sehr mit fossiler Energie sehr klimaunfreundlich dort produzieren. Erdbeeren aus Peru, Frühkartoffeln aus Ägypten können einen ganz, ganz schlechten Fußabdruck Klima haben.
Auch bei Obst und Gemüse, das lange gelagert und gekühlt wird, bevor es im Supermarkt landet, verschlechtert sich die Klimabilanz. Insgesamt aber schneiden Produkte aus ökologischer Landwirtschaft besser ab. Sie sparen bis zu 30% der Treibhausgasemissionen gegenüber dem konventionellen Anbau. Bio ist eine Erfolgsgeschichte. Davon ist Gerold Rahmann überzeugt.
Bio ist ein Markenzeichen mit einem hohen Imagewert, der auch einen höheren Preis hat. Wenn ich aber mir die Produktion anschaue, dann kann ich erstmal nur sagen, und da glaube ich bis auf Betrug können wir nie vermeiden, dass die Standards eingehalten werden. Egal wo auf der Erde diese produziert werden, werden sie geprüft und über die gesamte Handelskette bis zum Markt geprüft. Und es gibt gar keinen Lebensmittelsektor, der so homogenisiert und so nachhaltig ist wie die Bio-Prozesskette.
Jeder 10. landwirtschaftliche Betrieb in Deutschland ist inzwischen ein Biobetrieb. Mit der Zukunftsstrategie ökologischer Landbau will die Bundesregierung, wie es heißt, Impulse für mehr Nachhaltigkeit setzen. Um den Ökolandbau zu stärken, nimmt sie dabei die Anbaufläche in den Blick. Das Ziel: mittelfristig 20% Ökofläche. Gerold Rahmann findet das realistisch. Martin Keim dagegen ist skeptisch. Der Agrarökonom von der Uni Göttingen sieht aus wissenschaftlicher Sicht keinen Grund, ausgerechnet das 20%-Ziel zu setzen. Und auch wenn Bioprodukte mit weniger chemischen Pflanzenschutzmitteln belastet sind, die Ökolandwirtschaft setze Biopestizide ein, etwa Kupferverbindungen. Generell sei Biolandwirtschaft nicht nachhaltiger als konventionelle Landwirtschaft.
Also wenn Sie sich anschauen, was auf einem Hektar Ackerland passiert und auf diesem Hektar Sie Gemüse anbauen und messen, was für Umwelteffekte auf dem Hektar entstehen, dann ist es so, dass die Biolandwirtschaft häufig besser abschneidet als die konventionelle Landwirtschaft. Aber sie ernten auch deutlich weniger.
30, an einigen Standorten sogar 50% weniger ernten Biolandwirte. Eine Herausforderung nicht nur für die Landwirte in Deutschland.
Wenn ich jetzt wirklich mir vorstellen würde, ich würde die Weltlandwirtschaft komplett auf biologische Landwirtschaft umstellen, dann müsste ich eben nicht 1,4 Milliarden Hektar Ackerland bewirtschaften, sondern vielleicht 2 Milliarden Hektar, um die gleiche Menge an Nahrungsmitteln für die Weltbevölkerung zu produzieren. Und dieses zusätzliche Ackerland muss ja irgendwo herkommen. Und das sind dann eben die Naturräume, wo zum einen Biodiversität verloren geht, zum anderen aber auch, was natürlich erheblich zum Klimawandel beiträgt. Denn fast 20% aller Treibhausgasemissionen, die wir weltweit in allen Sektoren haben, kommen von Landnutzungswandel, also von der Umwandlung von Naturräumen in Ackerland.
Gerold Rahmann vom Thünen-Institut betont, die konventionelle Landwirtschaft könne diese Mengen nur produzieren, weil sie mit chemischen Düngemitteln und Pestiziden arbeite. Zudem gelte dort das Prinzip Entweder-Oder. Entweder Nahrungsmittelproduktion oder Naturschutzflächen.
Dann haben Sie praktisch die, wir nennen das Segregation, Schutzgebiet und Schmutzgebiet. Also die Schutzgüter, Wasserschutzgebiete, Naturschutzgebiete oder Landschaftsschutzgebiete sind außerhalb der Landwirtschaft und die Landwirtschaft selber darf sehr intensiv sein. Beim Ökolandbau ist es alles Teil des Systems. Auf unseren 2 Hektar ist auch beide Hektars produziert und trotzdem sind dort wilde Pflanzen, wilde Tiere bei. Wir haben keinen Beitrag über Kunstdünger und Pestizide für die Grundwasserbelastung. Man muss diese Integration der gesellschaftlichen Ziele, die die Gesellschaft definiert, muss man ernst nehmen.
Beide Wissenschaftler sind sich allerdings in einem Punkt einig. Für eine nachhaltige Landwirtschaft ist grundsätzlich eine Kombination von Öko und konventionell wichtig. Zu diesem Thema müsse noch mehr geforscht werden. Gerold Rahmann vom Thünen-Institut ergänzt, Bio sei Vertrauenssache. Kontrollen und Standards seien wichtig und müssten überprüft und weiterentwickelt werden.
Wir müssen weniger Sprit verbrauchen, wir müssen weniger Fläche für die Lebensmittelproduktion brauchen, wir müssen mehr die Naturschutz integrieren, da sagen wir, müssen den Tieren noch bessere Lebensbedingungen geben. Das Essen muss noch gesünder werden.
Seit vielen Jahren ist der Gedanke der Nachhaltigkeit ein Leitbild für politisches, wirtschaftliches und ökologisches Handeln, nicht nur in der Landwirtschaft. Aber was genau bedeutet Nachhaltigkeit?
Für mich bedeutet das zunächst mal eine Politik zur nachhaltigen Entwicklung. Das heißt, in der Wirtschaft, in der Gesellschaft, bei jedem Einzelnen übrigens auch, denn das Einzelne ist auch politisch, dafür zu sorgen, dass man den Blick auf die lange Überlebensfähigkeit dieses Planeten richtet. Das hört sich groß an, ist auch groß.
Günter Bachmann ist Generalsekretär des Rates für nachhaltige Entwicklung. Der Rat setzt sich für eine, wie es heißt, ambitionierte Umsetzung der Agenda 2030 der Vereinten Nationen ein.
Die UN-Generalversammlung hat im September 2015 die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung verabschiedet. Darin formuliert sie insgesamt 17 Nachhaltigkeitsziele, auf Englisch Sustainable Development Goals.
Nachhaltigkeitsziel Nummer 1. Armut in jeder Form und überall beenden.
Nachhaltigkeitsziel Nummer 2. Den Hunger beenden.
Nachhaltigkeitsziel Nummer 3. Ein gesundes Leben für alle Menschen, jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern.
Um die Ziele auch in Deutschland umzusetzen, hat die Bundesregierung eine Nachhaltigkeitsstrategie erarbeitet. Der Rat für nachhaltige Entwicklung berät die Bundesregierung.
Wenn man sich die Ziele anguckt, die Bundesregierung sich stellt, sind die Ziele dabei, die sind mal nicht trivial. Die sind ganz schwierig zu erreichen. Trotzdem haben sie die aufgeschrieben. Das ist erstmal auch gut. Also wer sagt, wir können nicht vom Land leben in dem Sinne, dass wir immer mehr Fläche zubauen für Verkehr und Siedlung und gleichzeitig aber ein Wohnraumproblem hat, sozialer Wohnraum schaffen, der hat ein richtig eine große Fragestellung zu lösen, nämlich wie wollen wir in Zukunft in den Städten leben, dichter, höher oder breiter in die Fläche rein, wenn wir uns gleichzeitig aber doch von der Fläche, vom Boden ernähren wollen. konsumentennah, ohne große Transportwege, vielleicht sogar mit Ökolandbau.
Nachhaltigkeitsziel Nummer 6. Verfügbarkeit und nachhaltige Bewirtschaftung von Wasser und
Nachhaltigkeitsziel Nummer 7. Zugang zu bezahlbarer, verlässlicher, nachhaltiger und zeitgemäßer Energie für alle sichern.
Zahlreiche Kommunen in Deutschland beteiligen sich derzeit am bundesweiten Wettbewerb Zukunftsstadt, darunter Lüneburg, Norderstedt und Wolfsburg. Die Städte entwickeln Visionen für nachhaltige Wohn-, Energie- und Verkehrskonzepte. Die Kommune Norderstedt, nördlich von Hamburg beispielsweise, hat nach eigenen Angaben die CO2-Emissionen der Stadtverwaltung seit 1990 bereits um 80% gesenkt und fördert den Radverkehr. In Wolfsburg beraten Bürger, Politik und Wissenschaft über Wohnquartiere für die Zukunft.
Trotz zahlreicher Initiativen in den Städten und Gemeinden für mehr Radverkehr und weniger Lebensmittelverschwendung, auf Bundesebene sind die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen nur schwer zu erfüllen. Und schon gar nicht bis 2030.
Die nachhaltigen Entwicklungsziele der UN. Sind die Industriestaaten bereit? Das ist der Titel einer Studie, die die Bertelsmann Stiftung gemeinsam mit dem Sustainable Development Solutions Network der Vereinten Nationen erarbeitet und Anfang Juli vorgelegt hat. Es ist die nach eigenen Angaben weltweit erste Vergleichsstudie, die misst, inwieweit Industrie- und Entwicklungsländer die UN-Nachhaltigkeitsziele erfüllen. Das Ergebnis ist ernüchternd.
Es wird deutlich, dass nicht alle Länder den Zielen gewachsen sind und in der Tat kein einziges Land bei allen Zielen sehr gut abschneidet.
Deutschland liegt nach den Kriterien dieser Studie hinter Schweden, Norwegen, Dänemark, Finnland und der Schweiz auf Platz 6.
Niemand hat da den goldenen Pfeil. Niemand hat auch schon erhebliche Schritte gemacht,
sagt Günter Bachmann vom Rat für nachhaltige Entwicklung.
Das ist alles im Wege von Anfängen, Bemühungen, Projekten, Plänen, Strategien, aber noch nichts Reales zum Anfassen. Und das treibt uns auch um. 2015 haben die Vereinten Nationen die Nachhaltigkeitsziele beschlossen, wir als Deutschland mitbeschlossen, die bis 2030 zu erreichen sind. Und das ist ein dringendes Gebot, weil die Menschen in Afrika, in Asien, die dort in dem unteren Bereich der Gesellschaft leben, die arm sind, die sich nichts mehr sehnen als gesundes Wasser, eine gesunde Abwasserentsorgung, gesunde Lebensmittel, Bildung für ihre Kinder. Und da gibt es einen großen Druck, etwas zu tun. Und wir in Deutschland, in den Industrieländern im Norden, wir sind etwas zu langsam in der Umsetzung, manchmal auch ein bisschen zu lässig.
Bei der Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung etwa gehört Deutschland laut Studie zu den führenden Ländern. Anders sieht es bei der Luftverschmutzung aus. Viele Menschen in Deutschland sind einer Feinstaubbelastung ausgesetzt, die über den Grenzwerten der WHO liegt. Schlecht schneidet Deutschland auch ab, wenn es um den Schutz bedrohter Tierarten geht und beim Einsatz von Stickstoff und Phosphor in der Landwirtschaft.
Ein großes Problem ist auch der Müll. Mit 614 Kilogramm Abfall pro Kopf schmeißen die Deutschen nach Angaben der Vergleichsstudie zu den Nachhaltigkeitszielen viel zu viel weg. Weit mehr als die 5 ersten Länder im Ranking, die zwischen 293 und 347 Kilogramm Abfall pro Kopf erzeugen.
Ein großer Teil des Abfalls ist Verpackungsmüll. Das Umweltbundesamt legte vergangene Woche neue Zahlen vor, wonach die Deutschen Verpackungseuropameister sind. 220 Kilo Verpackungsmüll hat jeder Deutsche statistisch im Jahr 2016 produziert, etwas mehr als noch im Vorjahr. In der EU lag der Pro-Kopf-Verbrauch bei 167 Kilo.
Das liegt unter anderem an unserem veränderten Konsum. Dabei ist zum Beispiel zu beachten, dass wir viel mehr Versandhandel haben als früher. Es wird mehr nach Hause bestellt. Und auch die Retouren verursachen dabei Verpackungsabfälle,
sagt die Umweltchemikerin Sonja Grimminger vom Umweltbundesamt. Bestellte Ware, doppelt und dreifach verpackt in Folien und Kartons, Coffee-to-go-Becher, Salate in kleinen Portionen abgepackt, das alles lässt den Berg an Verpackungsmüll wachsen. Dazu kommen Plastikaufsätze, Sprühhilfen etwa oder Aufsätze auf Flaschen mit Flüssigseife.
Solche Dosierhilfen sieht man jetzt immer mehr oder dass halt Verpackungen einfach immer neu gekauft werden, beispielsweise bei Seife und dann anstatt einem Nachfüllpack wird dann wieder mit so einem kompletten Aufsatz dazu ein neues Behältnis gekauft.
70% des Verpackungsabfalls wurden nach Angaben des Umweltbundesamtes recycelt, der Rest zum großen Teil energetisch verwertet, also verbrannt. Um Ressourcen zu schonen, müssten sowohl das Recycling als auch Mehrwegsysteme gestärkt werden, so die Forderung des Umweltbundesamtes.
Mit dem neuen Verpackungsgesetz werden vom kommenden Jahr an die Recyclingquoten erhöht. Ein guter Schritt, laut UBA. Bedauerlich sei allerdings, dass mit dem Gesetz keine einheitlichen Regeln durchgesetzt werden konnten für die Sammlung von sogenannten stoffgleichen Nichtverpackungen, wie Spielzeuge, Töpfe oder anderen Haushaltsgegenständen und Verpackungen.
Recycling ist gut, Abfallvermeidung ist besser. Das sagt Thomas Fischer. Er leitet den Bereich Kreislaufwirtschaft bei der Deutschen Umwelthilfe. Er fordert zudem Wiederverwertungsquoten, beispielsweise für Joghurtbecher, Milchflaschen, Elektrogeräte.
Auch Coffee-to-go-Becher, die wiederverwendet werden, da brauchen wir Pfandsysteme. Das bekommen wir eigentlich nur mit Wiederverwendungsquoten hin. Und eines muss gemacht werden, Plastik muss teuer werden. Plastik ist zu billig, deshalb haben wir einen Rekordwert beim Anfall von Plastikverpackungsabfall. Nur wenn Plastik wirklich deutlich teurer wird, dann kommen wir auch zu kleineren Abfallwerken.
Nachhaltigkeitsziel Nummer 11. Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig machen.
Nachhaltigkeitsziel Nummer 12. Für nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster sorgen.
Bis 2020 will Deutschland seine Treibhausgasemissionen gegenüber 1990 um 40% mindern. Bis 2050 sogar um 80-95%. So steht es im Klimaschutzplan der Bundesregierung. Allerdings ist Deutschland im Verzug. Laut Bundesumweltministerium wird das Land seinen CO2-Ausstoß bis 2020 nur um 32% statt wie angekündigt um 40% reduzieren. Ein Grund sei die unerwartet schnell wachsende Bevölkerung. Grundsätzlich aber werde an dem 40%-Ziel festgehalten. Zum Beispiel soll nun die Kohlekommission über den Ausstieg aus dem klimaschädlichen Kohlestrom beraten. Bis Ende des Jahres sollen erste Ergebnisse vorliegen.
Nachhaltigkeitsziel Nummer 13. Umgehend Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels.
Nachhaltigkeitsziel Nummer 14. Ozeane, Meere und Meeresressourcen im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung erhalten und nachhaltig nutzen.
Auch beim Thema Mobilität ist die Bundesregierung im Verzug. Ursprünglich wollte sie bis 2020 eine Million Elektroautos auf die Straßen bringen, um den Ausstoß des klimaschädlichen CO2 zu verringern. Zwar steigen die Zulassungszahlen, bisher gibt es aber nur knapp 54.000 E-Autos in Deutschland. Ein Anteil am Gesamtverkehr, der kaum von Bedeutung ist. Und das ist gut, sagt etwa Dieter Teufel vom Umwelt- und Prognoseinstitut in Heidelberg. Nach seiner Ansicht ist es noch zu früh, um Verbrennungsmotoren im großen Stil durch Strom zu ersetzen, selbst wenn die Fahrer ihre Elektroautos mit Ökostrom laden.
Wenn Länder, die viel Wasserkraftstrom zum Beispiel haben, wie Norwegen, die können CO2-Zertifikate verkaufen. Und deutsche Stadtwerke können die relativ preiswert aufkaufen und können dann damit juristisch ihren Strom als Ökostrom deklarieren. Was aus der Steckdose kommt, ist aber der ganz normale Strommix, der zu diesem Zeitpunkt im deutschen Stromnetz erzeugt wird.
Und das bedeutet, dass auch Elektroautos nicht ohne CO2-Emissionen auskommen. In einer Umweltbilanz, die Dieter Teufels Institut aufgestellt hat, schneiden Elektroautos kaum besser ab als Autos mit Verbrennungsmotoren. Auch das Herzstück des E-Autos, der Akku, drückt auf die Bilanz. Je nach Rechnung müssen Elektroautos mehrere 10.000 Kilometer fahren, bevor sie den CO2-Kredit, der bei der Herstellung der Akkus entstanden ist, ausgeglichen haben.
Ist das Elektroauto also nichts weiter als ein Placebo für das grüne Gewissen? Professor Eckhard Helmers vom Umweltcampus Birkenfeld in Trier hält es für falsch, in der Debatte nur auf die CO2-Bilanz zu schauen.
Die Diskussion wird ein bisschen falsch geführt, weil man so die Erwartung erweckt, dass man alle Probleme vom ersten Tag lösen könnte. Das kann man nicht. Und man hat einfach ein technisch sehr komplexes Produkt, das die Vorteile der Emissionen vor Ort sofort löst, aber die CO2-Emissionen erst nach einer gewissen Wegstrecke, weil man eine Batterie produzieren muss dafür. Das halte ich aber nicht grundsätzlich für ein Problem, das gegen die Nutzung des Elektroautos spricht.
Weil vor Ort in den Städten keine Emissionen entstehen, kann Eckart Helmers sogar den hochgezüchteten, leistungsstarken Elektroautos etwas Gutes abgewinnen. Beispiel Tesla, der wohl schillerndste Anbieter auf dem Markt. Sein bulliges Modell X ist äußerlich kaum von einem großen SUV mit Verbrennungsmotor zu unterscheiden. Weit mehr als 400 Kilometer Reichweite verspricht der amerikanische Hersteller.
Der Preis dafür ist ein hohes Gewicht. 2,5 Tonnen bringt das Oberklasse-Modell auf die Waage. Mehr als 700 Kilogramm wiegt allein das Batteriepaket. Eine Masse, die bewegt werden muss. Ob nun mit einem Insassen oder mit 7, ob im Stadtverkehr oder mit Vollgas auf der Autobahn. Für Professor Günther Schuh von der RWTH Aachen ist der Tesla ein Auto, das Spaß macht. Aber kein Auto, das die E-Mobilität nachhaltig voranbringt.
Es ist grundsätzlich nicht sinnvoll, mit Feststoffbatterien weit und schnell zu fahren. Das führt immer zu Fahrzeugen im Premiumbereich, also 70.000 Euro aufwärts und zu entsprechend schweren Fahrzeugen. Wir müssen das Problem in der Mitte der Gesellschaft lösen und das heißt für jedermann ein bezahlbares Elektroauto schaffen.
Norwegen, das den höchsten Anteil an Elektroautos im Straßenverkehr hat, hat allerdings Erfahrungen gemacht, die nachdenklich stimmen. Dort haben die E-Autos zu mehr Verkehr geführt, warnt Dieter Teufel vom Umweltprognoseinstitut in Heidelberg. Wer früher Bus fuhr, fährt heute E-Auto.
Das liegt wahrscheinlich an zwei Effekten. Einmal, das Elektroauto ist in der Anschaffung teurer als ein normales Auto. Da sagt man sich, wenn ich jetzt schon so viel Geld ausgegeben habe, dann nutze ich es auch. Und vor allem, man hat ein grünes Gewissen. Man sagt sich, ich fahre jetzt ganz umweltfreundlich, es kommt kein Abgas mehr aus dem Auspuff raus. Und das führt dazu, dass dann mehr gefahren wird.
Das stellt den Gedanken der Nachhaltigkeit auf den Kopf. Das Umweltbundesamt betont deshalb immer wieder, dass es bei der Elektrifizierung des Verkehrs nicht allein um das Auto gehen darf. Es braucht Alternativen zum Individualverkehr, zum eigenen Auto. Dazu gehören zum Beispiel Carsharing-Angebote.
Ob er die liebgewonnenen Gewohnheiten ändert, entscheidet am Ende der Verbraucher, wenn Preis und Angebot stimmen. Für viele Unternehmen sei Nachhaltigkeit inzwischen zu einem wichtigen wirtschaftlichen Erfolgsfaktor geworden, sagt Günter Bachmann vom Rat für nachhaltige Entwicklung.
Wir kennen viele Unternehmen, in den letzten 10 Jahren sind immer mehr dazugekommen, die das Thema Nachhaltigkeit sehr ernsthaft verfolgen, indem sie zum Beispiel ihre Geschäftsmodelle verändern, indem sie anderswo oder mit mehr sozialer Verantwortung Textilien produzieren, indem sie auf Öko- und fair gehandelte Produkte umstellen. Also da gibt es richtige Änderungen. Dass die dann auch vernünftig kommunizieren und ihr gutes Beispiel auch ins Fenster hängen, finde ich völlig richtig. Wer heute Reinigungsmittel anbietet in Verpackungen, Flaschen, die aus Plastikrezyklat sind, macht etwas richtig.
Unternehmen mit mehr als 500 Mitarbeitern müssen seit Anfang 2017 nicht nur über ihr finanzielles Handeln Rechenschaft ablegen, sondern auch über ihr soziales und ökologisches Engagement. Es geht um Arbeitnehmerbelange, um Achtung der Menschenrechte, um Bekämpfung von Korruption und Bestechung. Die EU regelt die Berichtspflicht mit der sogenannten CSR-Richtlinie. CSR steht für Corporate Social Responsibility. Diese Richtlinie wurde Anfang vergangenen Jahres in nationales Recht umgesetzt. Der Rat für nachhaltige Entwicklung unterstützt die Unternehmen bei ihren Nachhaltigkeitsberichten.
Wir haben dafür eine Hilfestellung entwickelt, das heißt der Deutsche Nachhaltigkeitskodex. Wir haben in diesem Jahr um die 450 Unternehmen, die den anwenden und solche Erklärungen abgeben, wie sie ihn für sich interpretiert haben. Wir prüfen die auch formal und legen dann die Unterlagen von den Unternehmen ins Internet. Damit schaffen wir eine Öffentlichkeit für das Thema und auch eine Nachvollziehbarkeit und völlig freiwillig.
Unter denjenigen, die den Nachhaltigkeitskodex anwenden, finden sich Sparkassen, Unternehmen in der Wohnungs- und der Ernährungswirtschaft. Eine Firma will beispielsweise bis Ende des Jahres die Elektromobilität fördern und dazu ein Konzept für Ladestationen auf den Mitarbeiterparkplätzen und für Fremdspeditionen entwickeln. Ein Finanzdienstleister berichtet, dass sein Unternehmen bei der Wärmeversorgung von Gas auf Fernwärme umgestellt hat. Die Tiefgarage wird mit LED-Lampen beleuchtet, dadurch sei der Stromverbrauch in diesem Bereich um die Hälfte reduziert worden.
Nachhaltigkeit sei für viele vor allem ein Marketinginstrument, bemängeln Kritiker. Denn für Unternehmen steht die ökonomische Verantwortung an erster Stelle. Dann erst kommen die sozialen und ökologischen Belange. Umweltverbände und Verbraucherschützer beobachten deswegen, ob die Ankündigungen auch eingehalten werden, zum Beispiel aus welchen Quellen Rohstoffe bezogen werden. Günter Bachmann sieht allerdings auch den Staat in der Pflicht.
Und er muss im Recht der Wirtschaft auf Lauterbarkeit drängen, also auf den Umstand, dass das, was angekündigt wird, auch drin ist. Wo bisher es den Unternehmen auch zu leicht gemacht wird, einfach zu sagen, ist nachhaltig oder dient dem Wohl der Allgemeinheit oder der Zukunft. Und da finde ich, gehört es sich, dass man in der Politik darauf hingeht und neben dem Handelsregister auch ein Register der Nachhaltigkeitsmarken und Produktkennzeichnungen einführt.
Der verpflichtende Nachhaltigkeitsbericht für große Firmen sei ein guter Schritt. Künftig müsse er auch für kleinere Unternehmen gelten.
Und wir müssen aus diesem Wachstumszwang rausgehen, weil wir uns arm wachsen. Das sage ich immer gerne, weil das den Zusammenhang darstellt zwischen einem formalen Wachstum, was wir haben, Bruttosozialprodukt, und den ökologischen und sozialen Kosten, die an diesem Wachstum dranhängen, durch Infrastrukturkosten, durch entgangenen Reichtum von Bodenfruchtbarkeit, durch die Verschmutzung der Luft und die Gesundheitsprobleme. Und diese Kosten zählen wir im Moment nicht.
Vor gut 2 Jahren, Anfang Juni 2016, ging es im Bundestag in einer öffentlichen Anhörung um die Frage, ob die Nachhaltigkeit im Grundgesetz verankert werden soll.
Der Staat beachtet bei seinem Handeln das Prinzip der Nachhaltigkeit.
Dieser Satz soll nach einem Rechtsgutachten künftig im Grundgesetz stehen. Auch andere Sachverständige, wie der ehemalige Präsident des Bundesverfassungsgerichts Hans-Jürgen Papier, sprachen sich bei der Anhörung für eine solche Änderung aus. Die Diskussion darüber hält bis heute an. Günter Bachmann.
Wir müssen die Prinzipien der Nachhaltigkeit ins Grundgesetz reinschreiben.
Zwar habe das nur Symbolcharakter, aber es gehe um ein Grundrecht auf Zukunft, das viele in der Gesellschaft zum Handeln ermutige.
Weil sich auch viele im Land ermutigt fühlen würden, zu sagen, jetzt mache ich aber weiter damit und gestalte meine Stadt um in Richtung auf eine Fahrradstadt. Oder ich bin Koch einer Großküche und ich versuche eben schrittweise immer mehr Bio-Lebensmittel in die Mensaverpflegung reinzubringen und vielleicht auch mal die Tellergröße etwas zu reduzieren und den Abfall von Lebensmitteln zu reduzieren. Das alles sind ja Dinge, die heute schon stattfinden, wo ich aber sage, mehr Ermutigung, mehr davon, und das geht nur mit Politik.
In der Reihe Das Forum hörten Sie: Wir haben nur eine Erde. Wie lässt sich mehr Nachhaltigkeit erreichen? Eine Sendung von Michael Latz und Claudia Plass. Redaktion Ulrike Bosse.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.